Ja, nochmal ganz herzlich willkommen auch allen am Stream, die sich es bei YouTube noch anschauen. Wir sind ja mittendrin im Epheserbrief. Ich habe gestern Abend noch einen Jürgen seine angeschaut, ich habe es ihm versprochen. Und man kann eigentlich zusammenfassen, Jürgen und Beates Predigten, die beiden Teile bisher über den Epheserbrief, als ein großes Feuerwerk, ein verbales Feuerwerk von Paulus, dass wir gerettet sind aus Gnade. Das kommt eigentlich so in den ersten dreieinhalb Kapiteln des Epheserbriefes so richtig gut raus. Was für ein Feuerwerk. Und es ist auch so genial, sich das immer wieder klarzumachen. Wir müssen nichts leisten. Wir sind aus Gnade gerettet. Aber bevor wir das nicht mehr hören können, gibt es zum Glück noch ein Kapitel 4 bis 6 im Epheserbrief. Und ich habe das mal überschrieben. Man muss ja ein bisschen provozierende Titel nehmen, sonst hört das Zeug ja keiner an. So kann es nicht weitergehen, habe ich es mal genannt. Ich hoffe, dass viele Leute dadurch gestärkt sind. Wie komme ich auf so einen komischen Titel? So kann es nicht weitergehen. Na ja, gut, jetzt sind wir ja aus Gnade gerettet und jetzt muss Paulus, und das macht er in all seinen Briefen, jetzt muss er ja noch was zur Gemeinde sagen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und dann schauen wir mal rein, Epheser 4, Vers 17, meine erste Folie. Das habe ich rausgeschrieben nach der neuen Genfer Übersetzung. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Epheser 4, 17. Aus all diesen Gründen, gut, dann merken wir, der Bibelvers steht in einem Zusammenhang. Gerade was ich gesagt habe, Predigt von Jürgen und Beate nochmal nachhören. Aus all diesen Gründen fordere ich euch nun mit Nachdruck auf. Wisst ihr, was da steht in der Lutherbibel? Ich beschwöre euch, sagt Paulus. Oder ich bezeuge vor dem Herrn. Da steht im Grundtext ein ganz starkes Wort für, so wie ich meinem Kind sage, mach das bloß nicht oder mach das unbedingt. So kann man das übersetzen vielleicht. Also er will es uns einschärfen und man kann sogar so weit gehen und sagen, ich habe es euch jetzt gesagt, jetzt bin ich aus der Verantwortung raus. So ein starkes Wort steht da hier im Grundtext, im Griechischen. Ja, und was will er jetzt von uns? Dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen. Okay, jetzt geht's also an unseren Lebensstil. Jetzt bist du heute Morgen wahrscheinlich hier. Also Thomas, du kannst über alles predigen, aber bitte nicht, dass ich mein Leben ändern muss. So sind wir ja manchmal drauf. Und so habe ich es auch im Gespräch mit meinem Arbeitskollegen, der Jesus noch nicht so gut kennt, gehabt. Ja, ich glaube auch ein bisschen an Gott, aber das mit meinem Leben, ich weiß nicht, was das mit meinem Leben zu tun haben soll. Und sehr viel, sagt Paulus, mit Nachdruck, wir sollen nicht mehr so leben wie Leute, die Gott nicht kennen. Jetzt könnte man ja auch sagen, Gott nicht kennen. Okay, kennen wir Gott eigentlich? Ich meine, er ist ja nicht sichtbar, er ist nicht hörbar. Und das macht auch mir, muss ich ganz ehrlich zugeben, manchmal große Mühe. Wir hatten einen Montag vor 2 Wochen, den werde ich nicht so schnell vergessen. Es war ein anstrengender Tag im Büro. Dann die Kinder daheim, Homeschooling. Meine Frau war, die freut sich immer, wenn ich heimkomme, damit sie mir mal alle aufs Auge drücken kann, die Kids. Wir haben sie ja so gern, aber manchmal ist es echt zu viel. Und ich bin an dem Abend spazieren gegangen, mir kamen die Tränen. Ich war einfach, da habe ich gemerkt, ich bin so fertig und habe so nach oben geguckt. Und Gott, wo bist du eigentlich? Wo treibst du dich eigentlich rum? Ich habe hier zu kämpfen. Und stellt ihr euch die Frage auch manchmal, ich höre dich nicht. Alle sagen, ich soll eine Beziehung zu dir haben. Aber mal ehrlich, zu einem Baum ist manchmal leichter eine Beziehung zu haben oder zu einem Huhn als wie zu Gott. Weil das guckt mich wenigstens noch an. Und in dem Dilemma sind wir doch manchmal wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, wenn wir Gott kennen, dann muss sich das doch auf unser Lebensstil auswirken. Und dann kommt noch ihre Gedanken, also die Menschen, die Gott nicht kennen, sie sind nichtig. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Okay, jetzt haben wir diese Steilvorlage von Paulus. Und jetzt kommt eigentlich die nächsten Kapitel, 4 bis 5, Vers 20, kommt eigentlich ein ganz starker Kontrast zwischen zwei Dimensionen. Ich zeige euch mal die erste Folie. Hier habe ich mal alles Negative oder aufgeschrieben aus den Versen Epheser 4, 17 bis 5, 19. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Ich habe das extra so ein trauriges Smiley oben rechts gemacht. Das sind die Dinge, die Paulus hier ansprechen muss, einmal, damit wir sie auch mal gehört haben. Das sind So sind, das ist der Zustand von Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Wesen ist durch und durch verdorben. Sie lügen, sie sind Diebe, üble Nachrede, Götzendienst, Habgier. Oh, das ist ein krasser Katalog. Ich hätte euch den Text auch vorlesen können, aber es dauert ganze 5 Minuten. Ich habe gedacht, so ist es vielleicht einfacher. Nutzlose Taten, Schläfer. Und dieser Zustand, ich möchte, dass es nicht so anklagend jetzt rüberkommt, sondern Paulus schreibt es ja an die Epheser, an die Gemeinde, die eigentlich, wo lauter bekehrte Menschen drin sind. Und das macht er ja nur aus einem Grund. Er will diesen Kontrast darstellen zu dem neuen Menschen, zu dem neuen Leben mit Jesus. Wenn ein Maler ein Bild malt und will so richtig, dass es schön rauskommt, dann macht er das vor einem starken Hintergrund, damit es so richtig betont wird. Und das ist, glaube ich, das Ziel von Paulus. Er will hier so richtig auf die Pauke hauen und mal sagen, das ist der Zustand nach dem Sündenfall, Menschen, die Gott nicht kennen. Und also ich habe mich hier an vielen Punkten auch wiedergefunden, sage ich ganz ehrlich. Harte Worte, Bitterkeit. Es ist übrigens nicht so, dass Christen nicht auch mal wütend sein dürfen. Wir hatten gestern ich darf es erzählen, Lien. Die Lien ist ja eigentlich ein ganz sachter Charakter, ganz sanftmütig. Aber wenn es ihr mal reicht, sie nimmt sich sehr zurück, aber wenn es ihr mal reicht, dann stampft sie jede Stufe der Holztreppe, nimmt sie mit ins Zimmer hoch und dann hörst du noch ein lautes Türknallen und dann ist die Tür zu. Und das ist mal so ein Emotionsausbruch von Lilien. Und da habe ich so dran denken müssen, ja, wir Christen sind da auch keine Übermenschen, wir dürfen doch auch mal Dampf ablassen. Und das sagt Paulus hier auch, aber wir sollen im Zorn nicht sündigen. Das ist nochmal ein Unterschied, da kommen wir später noch drauf. Wenn ich das alles in einen Trichter packe, was hier steht, dann habe ich so drei Dinge gefunden, die mir aufgefallen sind. Einmal, es gibt also Menschen, die Gott nicht kennen, oder wenn wir Gott nicht gut kennen, dann kommen wir in eine gigantische Zeitverschwendung eigentlich rein. Im Schwelgen, im Prassen, im Berieseln und Co. Ich habe mal gegoogelt, wie viel sitzt der Deutsche eigentlich so vor dem Fernseher? Und da kamen erstaunliche 240 Minuten pro Tag raus. Habt ihr das gewusst? Also mir war das nicht klar. 240 Minuten. Das ist jede Menge Zeit im Durchschnitt. Da gibt es sicher Extreme nach oben und sicher auch welche nach unten. Und es sind ja nicht mehr nur Filme, es sind ja Serien, damit man so richtig am Ball bleibt und so richtig bloß nicht abschaltet, sondern immer schön Unterhaltung. We love to entertain you, ist der Slogan. Dann kommt noch das Smartphone dazu mit 3,7 Stunden pro Tag. Und es ist ja wirklich verrückt, was wir mit den Dingern gerade alles machen. Gell? Man nimmt es ja, legt sich abends ins Bett, ach Mensch, ich brauche noch neue Schuhe. Und dann geht man noch in Amazon und kauft noch neue Schuhe abends im Bett. Verrückt. Und das ist so eine Beschäftigungstherapie, von Videospielen gar nicht zu reden. Ich weiß, mein Sohnemann, der hat es da wirklich nicht leicht mit Videospielen. Das ist ja auch so verlockend, da kommt man ins nächste Level und muss Münzen sammeln. Und wenn du genug Münzen sammelst, dann kriegst du wieder ein Geschenkchen. Und alles ist irgendwie, wir werden ja manipuliert, alles ist so angelegt wie, bleib dran und komm bloß nicht auf den Gedanken, mal nachzudenken, was du hier eigentlich treibst. Ganz abzusehen von dem Inhalt, der darüber kommt, der wirklich, wirklich erschreckend ist. Gewaltvoll, sexistisch. Ich habe hier mal eine Prophetie aus Norwegen mitgebracht. Dort hat eine alte Frau 1968 schon was gesagt, da gab es gerade mal ein Programm auf den Fernsehern. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, sodass Menschen lernen, sich gegenseitig umzubringen. Man wird sich zunehmend auf unseren Straßen nicht mehr sicher fühlen und alles wird mit Gewalt gefüllt sein. Die Leute werden das alles als Unterhaltung nutzen, auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe, das Intimleben werden im Fernsehen zu sehen sein. Prophetie 1968, ich finde, da sind wir genau drin. Wenn man nach Hanau schaut, wo jetzt die Trauerfeier war, es ist krass. Ein schönes Erlebnis, meine Frau hat neulich getankt, das Auto getankt und da lag, ihr kennt das ja in den Tankshops, lag da, wo man das Geld hinlegt, lag eine Zeitschrift mit einer nackten Frau. Also nicht nur ein bisschen aufreizen oder so, sondern richtig komplett nackt. Und ist sie dann hin und hat gesagt, also wäre doch schön, man müsste das nicht hier hinlegen, wo man genau bezahlt. Viele Männer tun sich ja da schwer damit, war sie ganz mutig, fand ich. Und sagt doch die Frau zweimal, ah, das ist doch eine ganz normale Zeitschrift. Sagt, hat sie zweimal gesagt. Und da sehen wir ein bisschen, was aus unserer Gesellschaft oder was für Werte wir, was da auflebt in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt. Und da sagt Paulus hinein, ganz mit Nachdruck, wir sollen nicht so leben. Das war der erste Extrakt daraus. Jetzt der zweite ist noch, dass ein Umgang, der Umgang untereinander, der geht total den Bach runter, respektlos, ungebremst. Wenn man den Hass im Internet anschaut, diese Hater, die sich so nennen, ich habe da mal ein bisschen reingelesen, wie viel da läuft. Also es ist ja wirklich, wirklich erschreckend. Dieser Lauterbach, der Politiker von der SPD, der hat neulich im Interview gesagt, was er für einen Hass abbekommt. Mal ganz egal, was er für eine Politik macht, aber was da für Drohungen über seine Kinder, über seine Frau kommen, das ist haarsträubend. Und er hat seine Sicherheitsmaßnahmen irgendwie erhöht, um seine Familie zu schützen. Ein dritter Extrakt ist Habgier und Genuss. Ist doch klar, wenn das Leben hier, wo wir haben, wenn das alles ist, was wir haben, dann ist doch klar, dass ich auch alles haben muss, jetzt und sofort. Denn wenn es nach dem Tod nichts mehr gibt, dann bin ich doch dabei, das voll auszukosten. Und dann ist natürlich auch, bleib gesund, ist natürlich der wichtigste Spruch gerade. Überall, unter jeder E-Mail, Geschäfts-E-Mails, bleiben Sie ja gesund. Und das ist ja auch gut gemeint und nett, aber gibt es noch mehr als Gesundsein auf dieser Erde? Gibt es noch mehr als all dieser Genuss? Und ich muss noch ein bisschen, noch kurz, und dann schwenke ich um auf den positiveren Teil. Ich muss noch einmal reinhauen in eine andere Sache, dass wir auch so überfordert werden, finde ich. Es ist ja irgendwie alles so angelegt, da frage ich mich immer, trinken die Leute eigentlich zu viel Kaffee? Also ich habe im Büro eine Norm, eine DIN-Norm, die ich anwenden muss. Raphael weiß so ein bisschen, was das heißt, DIN-Normen anzuwenden. Die hatte mal 50 Seiten, jetzt hat sie schon 1200 Seiten und überall muss man anklicken, ich als Planer, ich plane nach dieser Norm und stehe eigentlich mit einem Fuß im Gefängnis, kann man sagen, weil das sind 1200 Seiten voller bauphysikalischer Formeln und Diagramme, das kann kein Mensch sich verinnerlichen. Und apropos Kaffee, die technischen Geräte, die sind ja auch alle so kompliziert, dann stehst du vor deiner Kaffeemaschine morgens, hast eigentlich Kaffeedurst und dann steht da im Display eine Fehlermeldung, bitte Vorbrüharoma konfigurieren. also ich will nur darauf hinaus, was wir auch an Zeit verschwenden, um all diesen technischen Geräten, um all diesen scheinbaren Hilfsmitteln, was wir da reinstecken und check mal, wie viel Zeit da bei dir drauf geht. Wir haben ja jetzt Homeschooling und bis wir mal die drei Schulkinder so weit hatten, dass die alle auf ihren Geräten Teams installiert hatten, eine Kamera hatten und so weiter, das war echt, da brauchst du einen ITler daheim, einen Vollzeit-ITler. Meine Frau hat sich da jetzt zum Glück gut reingearbeitet. Das ist so ein bisschen der Zustand. Wo kommt das her? Und die Frage habe ich im 1. Korinther 15 gefunden. Das ist ja eigentlich eine Predigt über den Epheserbrief, aber wir müssen kurz in 1. Korinther 15 rein und lasst euch das einfach mal auf euch wirken, ich lese es euch vor. Christus wird als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion und die Schuld, die ihr auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Ich liebe die Klarheit der Bibel, das ist so schön. Und auch die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn jetzt kommt das Finale. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Habt ihr so eine Folie schon mal im Gottesdienst an der Leinwand gesehen? Ich noch nicht, aber wir müssen ja auch solche Bibelverse über solche Bibelverse sprechen, die etwas unbequem sind. Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist doch das Finale von Paulus im 1. Korinther 15, wo er zusammenfasst, ein Leben, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir den Quatsch hier lassen, dann können wir uns auf die Terrasse setzen heute Morgen und die Sonne genießen und essen und trinken und feiern. Und das ist, glaube ich, die Antwort. Und ich will wirklich niemanden verdammen, weil das auch mich und weil es auch dich betrifft. Wenn die Auferstehung in den Hintergrund gerückt, wenn wir die nicht vor Augen haben, dann kommen wir in ein Leben rein, wo wir träumen, wo wir uns berieseln lassen, wo wir uns betäuben lassen. Und die Klarheit der Bibel ist so toll hier. Sie sagt nicht, ja, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann war er wenigstens ein frommer Mann, der uns gelehrt hat, wie man liebt, wie man Spott erleidet. Nein, sowas gibt's nicht. Diese Grauzone gibt's nicht. Entweder er ist auferstanden und dann hat das knallharte Konsequenzen, oder er ist nicht auferstanden, dann können wir hier das Buch zumachen. Okay, jetzt zurück zu unserem Text. Okay, wir leugnen ja nicht, dass Jesus nicht auferstanden ist. Das ist doch klar, wir glauben ja daran und das möchte ich auch niemandem unterstellen, aber das Problem ist dieses Vergessen und dass wir in dieser Welt so benebelt werden und dass es so in den Hintergrund rückt. Wir waren ja alle nicht dabei, als Jesus auferstanden ist. Und er hat sich zwar vielen gezeigt, aber uns jetzt leider noch nicht. Manche haben Erscheinungen, gerade auch in der muslimischen Welt gibt es viele Jesus-Erscheinungen, aber nur ganz kurz. Und diese Menschen sind dann auch wirklich hammers verändert, die sowas hatten. Und ein Problem ist auch, dass, was viele Christen auch unterschätzen, ist, dass unser Verstand so betroffen ist. Der Fritz Rieniger, das ist so ein Ausleger, der hat zu diesem Vers was Schönes geschrieben, das möchte ich vorlesen. Wir beachten viel zu wenig, dass durch den Sündenfall auch die Denkkraft des Menschen geschwächt und getrübt ist. Wir nehmen immer an, der Intellekt, also das Denken der Menschen, sei intakt, normal, zu allen Erkenntnissen fähig. Welch ein Irrtum, Gott zu erkennen, göttliche Gedanken zu denken, das ist dem alten Menschen, das ist unserem natürlichen, gefallenen Sündenleben unmöglich. Und dann verstehe ich auch all die Menschen, die Gott nicht kennen, wenn sie so vernebelt sind und gar keine göttlichen Gedanken denken können, dass sie das Leben, was wir hier haben, aufs Vollste auskosten müssen und genießen müssen, weil danach ist ja Schluss. Und jetzt kommt die Wende in diesem Epheser-Text. Sagt Paulus, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Christus ist in Übereinstimmung mit den Schriften, also mit dem Alten Testament, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Genießt den Text einfach mal. Und das auch in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12, also es sind die Jünger. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch, stand Paulus. Danach zeigt er sich Jakobus und all den anderen Aposteln. Und als letztes sagt Paulus, von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, wie eine Fehlgeburt, schreibt er hier. Ihr kennt dieses Erlebnis von Paulus auf dem Pferd, als es ihn vom Pferd haut, im wahrsten Sinne des Wortes, als es diese Erleuchtung gab. Erleuchtung, genau, der Techniker hat reagiert. Das ist der Schlüssel und der Wendepunkt in dieser Predigt. Wir brauchen eine Erleuchtung von Christus. Und schaut euch doch mal den Paulus an, wie er sich dadurch verändert hat, durch dieses Erlebnis. Und es steht im Epheser 5, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird dir Christus aufleuchten. Hier haben wir wieder den Schlaf und der Tod. Stell dir mal vor, so einen Koma-Toten vor, sieht man ja oft in Filmen. Die Leute setzen sich dann ans Bett von dem Koma-Patienten und versuchen mit ihm zu reden, aber er hört einfach nicht. Aber wenn das Koma vorbei ist, wenn die Erleuchtung da ist, dann ist dieser Mensch für Gott praktisch neu ins Leben gekommen. Kennt ihr ein paar Beispiele noch außer Paulus, wo Menschen eine Erleuchtung hatten mit Jesus? Mir sind die Emmaus-Jünger eingefallen. Das ist auch so ein schönes Beispiel. Sie trotten da nach Emmaus, ganz resigniert. Und dann kommt plötzlich Jesus mitten da rein. Und das macht er heute noch. Jesus kommt mitten in unser Leben und schenkt immer wieder diese Erleuchtung. Und die Emmaus-Jünger hatten danach noch so eine Power, obwohl sie schon so weit gelaufen sind, dass sie sogar wieder zurückgelaufen sind. Also wenn Jesus uns erscheint, dann setzt das eine unglaubliche Power in unserem Leben frei. Oder dieser Verbrecher am Kreuz, da schaue ich auch immer wieder so gern hin. Jesus wurde ja mit noch zwei Verbrechern gekreuzigt. Und dieser Mann hat ja wirklich nichts vorzuweisen. Er war nicht getauft, er war nie in einer Gemeinde, hat nie so einen Dienst gemacht vorne oder irgendwas Gutes getan. Er war ein Verbrecher. Und trotzdem sagt Jesus, er spricht ihm am Kreuz an, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die Liebe von unserem Retter. Jesus hätte ja auch sagen können, ey, ich sterbe gerade in Ruhe, lass mich bitte in Frieden. Aber nein, selbst im Todeskampf dreht er sich um zu dem Verbrecher und wendet sich ihm zu. Und es ist doch ein leichtes, wenn du kommst, egal was du in deinem Leben angestellt hast, wie viel Schuld du dir aufgeladen hast. Hier haben wir ein Beispiel dafür mit diesem Verbrecher, dass Jesus alle rettet, die auf ihn schauen, hat die Inge heute schon gesagt. Wenn wir nur auf den Retter schauen, sind wir gerettet. Und das ist so wunderbar, das ist so genial. Ich weiß nicht, wie deine Bekehrung war, als du Jesus das erste Mal so ergriffen hast. Vielleicht gab es ja noch nie den Punkt. Dann hoffentlich jetzt mit diesen Bibelversen. Und dann können wir den Epheser-Text nochmal als zweites Mal lesen. Hier habe ich wieder auf eine Folie alle positiven Sachen jetzt drauf. Das Smiley ist fröhlich geworden. Wir haben Christus erlernt, wir haben Jesus zugehört, wir haben die Wahrheit erkannt, wir sind ein neuer Mensch nach dem Ebenbild Gottes und so weiter. Wenn wir da drauf schauen und jetzt könnte sich jeder Christ ja denken, ah, das klingt schon gut, ich versuche das aus eigener Kraft, ich möchte ja auch, aber das funktioniert nicht. Der Schlüssel ist, dass erst Jesus aufleuchtet in uns und dann werden wir irgendwo stets, dann kommt dieses Leben von ganz alleine aus uns heraus. Genau. Wir sind ein neuer Geist und ein verändertes Denken. Dann werden wir wach und können ganz klar sehen. Christus bestimmt dann unsere Ethik, also unsere Verhaltensweise. Er bestimmt die Sittlichkeit und Moral. Und ich wundere mich ja, warum in unserer Gesellschaft in Deutschland, warum es dann trotzdem noch so viel Gutes gibt. Scheinbar sind wirklich noch viele Menschen unterwegs, die das als Erbe in sich haben, irgendwie diesen guten Geist. Scheinbar ist die Verblendung nicht und die Gottlosigkeit nicht so groß oder noch nicht so groß, dass es noch so viel Gutes gibt einfach auch. Und das ist so wunderbar. Und du trägst dazu bei, dass diese Welt ein Stück besser wird und dass Jesus repräsentiert wird in seiner Liebe. Aber das heißt auch, um in der Strenge, was heißt Strenge, in dem Nachdruck von Paulus zu bleiben, wir können nicht mehr ein Leben weiterführen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wir können auch nicht mehr Fernsehsendungen schauen mit purer Gewalt, mit anzüglichen Szenen. Wir müssen aufpassen, wir haben Kinder hier im Raum. Wir können das nicht mehr, das geht nicht mehr. Das, nicht, weil du dir das verbietest, sondern wenn die Liebe des Retters dich so richtig ergriffen hat, dann kannst du diese Szenen nicht mehr anschauen. Und ich bitte euch hier wirklich, so wie Paulus, mit Nachdruck, zieht euch nicht die Sachen rein, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Damit machen wir uns erneut schuldig und kreuzigen ihn erneut, so steht es an anderer Stelle. Wir müssen wirklich einen Filter ansetzen und da fallen manche Sachen einfach raus. Wir können die Zeit nicht mehr so verschwenden, sondern es gibt da einen Vers, auch im Epheser, genau, 5, Vers 15, achtet genau darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Das heißt, ich mache das auch immer wieder, so ein Scan und ich gehe mal alles durch, wo habe ich diese Woche wieder Zeit reingesteckt und mit dem Heiligen Geist zusammen. Und dann zeigt er mir manchmal Dinge, hier, das war eigentlich total unnötig, das kannst du das nächste Mal besser machen. Paulus sagt, seht genau zu, wie ihr lebt. Also man kann ruhig mal, empfehle ich dir, mach mal einen Check, check mal deine Bildschirmzeit. Zusammen mit dem Heiligen Geist, dann wird es was. Wisst ihr, es geht ja hier nicht darum, dass wir nicht auch genießen sollen. Das kommt ja in vielen anderen Predigten raus, das wissen wir ja alles. Und Gott möchte auch, dass wir Ruhe haben und uns ausruhen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben den Hang, wenn wir uns ausruhen, dass wir uns dann anfangen zu berieseln mit Sachen, die nicht gut sind. Und vielleicht müssen wir ja umdenken, dass unser Ausruhen, unser Entspannen auch mal was nicht Zielführendes zu machen, dass das unter dem Segen Gottes steht, diese Zeit. Dass du nicht sagst, okay, also jetzt will ich meine Ruhe, jetzt klinke ich mich aus, ich ziehe mir mal hier das rein und das, sondern dass wir in diese Ausruhzeiten, in diese Urlaubszeiten auch Gott mit reinnehmen. Okay, letzte Seite, ich habe es gleich geschafft. Jetzt ganz praktisch. Wir reagieren nicht religiös drauf, weil da kommen nämlich Christen raus, die ganz verbogen sind, die sich zusammenreißen und nie mal wütend sind. Das kann es nicht sein, sondern wir schauen danach, dass wir einen Blick auf Jesus, auf den Retter haben. Weil dann kommt diese Liebe und diese Kraft, diese Auferstehungskraft in unser Leben, dass wir von ganz alleine imstande sind, zu sortieren, auszusortieren. Wir studieren sein Leben. Es gibt eine Bibel, da ist alles, was Jesus gesagt hat, rot markiert. Das ist eine ganz tolle Bibel. Nimm doch sowas mal und studier mal alle Worte von Jesus, sein Verhalten, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten hat. Und bete auch für deine Gedanken. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich immer wieder gebetet, Herr, öffne doch meinen verfinsterten Verstand noch mehr. Nimm den Nebel weg, dass ich das predigen kann in der vollen Schärfe, so wie du es wolltest, so wie du es gemeint hast. Bet doch jeden Morgen, Herr, ich stelle meine Gedanken unter deinen Schutz, dass ich mich nicht betäube, nicht berieseln lasse heute, dass ich nicht schlummer und schlafe, sondern dass ich hellwach und nüchtern bin. Und der Teufel wird auch kommen und wird es anfechten, das ist klar. Jesus wurde auch vom Teufel versucht, wieso sollte dann der Teufel nicht auch zu uns kommen und wird sagen, heiz, komm, 5 Euro kannst du schon aus Papas Portemonnaie nehmen, das sieht ja keiner, das ist nicht so schlimm. Er wird dich versuchen und dann widerstehe in der Kraft des Heiligen Geistes und tu das nicht. Der Hang zum Koma ist noch da, solange wir hier auf dieser Erde sind. Das müssen wir einfach wissen und wachsam sein und uns nicht einschläfern lassen mit sanfter Musik, sondern hellwach sein. Ich glaube, die Botschaft ist bei euch angekommen, jetzt kann ich aufhören. Wie machen wir das jetzt praktisch? Ich habe ein Lied rausgesucht, das heißt, I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Und wir lassen dieses Lied jetzt einfach laufen. Und wenn dir etwas wichtig geworden ist in dieser Predigt, dann würde ich dich bitten, dass du einfach in dem Punkt aufstehst und nicht mir, sondern Jesus einfach so ein Zeichen gibst. Ja, diese Predigt, dein Wort hat mich angesprochen heute. Ich möchte da Dinge verändern. Ich möchte mich ganz neu auf dich einlassen. Dann mach das doch als Zeichen und steh an dieser Stelle auf. Okay, machen wir das und dann spreche ich noch den Schlusssegen für heute. Ich danke dir für dein Wort heute Morgen und dass du uns dieses wunderbare Leben hier auf der Erde geschenkt hast, diese wertvollen 80, 90, 100 Jahre. Und es ist auch so schön, Herr, hier zu leben. Uns geht es wirklich so gut. Wir können so dankbar sein, was du uns alles gibst. Aber Herr, wir haben heute gehört, dass wir die Zeit nicht verschwenden sollen, dass wir wachsam sein sollen, dass wir uns nicht entfernen von dir und das Evangelium kraftlos wird. So hilf uns und all denen, die jetzt aufgestanden sind oder auch innerlich aufgestanden sind, hilf all den Menschen am Livestream jetzt, oder am Stream, dass wir die Kraft haben, diese Erleuchtung von dir und unser Leben so führen, wie es dir gefällt. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen.